Hallo, liebe Kinder. Heute kommen wir zum 6. Kapitel unseres Buches Jo Raketenpo, Ballonfahrt mit Düsenantrieb. Lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich und hört gut zu. Am nächsten Morgen erlebte Arabella Vogel einen ganz anderen Jonathan als in den Monaten zuvor. Er hatte gute Laune und Hunger. Zum Frühstück verspeiste er mehrere Turnschuhsohlen dicke Brote mit Marmelade, Wurst und Löcherkäse. Dann sah er auf die Uhr, 7:30. Zeit zum Aufbruch. Um 8 fing die Schule an. Bernhard Vogel saß wie immer morgens am Tisch, hinter seiner Zeitung versteckt und schwieg. Er stritt sich so oft mit seiner Frau, dass er es für eine gute Idee hielt, neben den Streitgesprächen auf weitere Gespräche mit ihr zu verzichten. Aber als Jonathan nun freudig zur Schule aufbrechen wollte, wunderte er sich doch sehr. Raschelnd faltete er die Zeitung zusammen. »Da wird doch in der Schule nichts vorgefallen sein, von dem ich wissen sollte, junger Mann?« fragte er. Mit einem Fragezeichen wie ein Angelhaken. Und er sah Jonathan an, wie man jemanden ansieht, der auf der Stirn in großen Buchstaben das Wort »Problem« stehen hat. Dann erhob sich Bernhard Vogel und betrachtete Jonathan noch prüfender, von oben herab. Jonathan guckte hoch und sah Bernhard Vogel in die Augen. Das passte Bernhard Vogel überhaupt nicht. »Da stimmt doch was nicht«, sagte er. »Gehst du überhaupt in die Schule?« Bernhards Blick wurde zornig. »Du kleiner Lauser, tust nur so, als würdest du in die Schule gehen. Hat man da noch Worte?« »Gerade versuche ich, das Vertrauen des Bürgermeisters wieder zu gewinnen. Da willst du mir schon wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Du, ich muss mich plagen, um dir ein Luxusleben zu ermöglichen. Und du?« »Bernhard«, rief Arabella Vogel, »kannst du dich nicht einfach freuen, dass er endlich gern zur Schule geht?« »Freuen«, schrie Bernhard Vogel, »ha!« So als wollte er sagen, »wie kannst du sowas fragen? Ich freue mich natürlich nicht.« Denn tatsächlich freute sich Bernhard Vogel nicht, wenn sich Jonathan freute. Er nahm ihn auch nach 9 Jahren noch übel, dass im Rathaus niemand mit ihm sprach und dass er nur noch für Rattennester und stinkende Ausgüsse, verstopfte Rohre und die Tauben der Stadt zuständig war. »Wie kannst du nur«, schimpfte Arabella Vogel. Und Bernhard schimpfte, »wieso ich? Frag doch lieber, wie kann er nur? Bernhard, mäßige dich!« Die Stimmen seiner Mutter und seines Vaters krächzten wie zwei Raubvögel, die sich umkreisten und aufeinander einhackten. Und tief unter ihnen seufzte Jonathan Vogel und nahm seine Schultasche und verließ das Haus. Rums! Als die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, hatte er das schöne Gefühl, jemand hätte das dröhnende Gezeter seiner Eltern einfach abgeschnitten. Jonathan atmete einmal tief durch und hüpfte die Straße hinunter, die von der Haustür zum Gehsteig führte. Er bog nach links und folgte der Straße. Und da sah er sie auch schon. Am Ende der Straße winkte jemand, den er seit dem Vortag unter Tausenden herauskennen würde. Wie verabredet wartete Charlotte Zindelmann-Selbach alias Schascha Zinsel an der Ecke auf ihn. Den Rest des Schulwegs würden sie gemeinsam gehen. »Alles klar, Jo Raketenpo?«, fragte Charlotte. »Alles klar, Schascha Zinsel«, sagte Jonathan. Dann schlugen sie den Weg zum Stadtpark ein. Der Park lag auf dem Weg zur Schule, und als sie in der Dämmerung das große Eingangstor des Parks sehen konnten, erzählte Jonathan, wie er am Morgen ein Bauchkrummeln in den Griff bekommen hatte, ohne getrocknete Froschpillen. »Habe ich doch gesagt«, sagte Schascha und machte ein Daumenhochzeichen. Jonathan und Charlotte schritten Hand in Hand durch das Eingangstor des Parks. Die Schule lag hinter dem Park, am Ende der Weidenrutenallee. Es war ein altes Gebäude mit einem Eingangsportal wie ein offenstehendes Maul und kleinen Fenstern wie triefende Augen. Die Schule war hässlich. Aber an diesem Morgen sollten Jonathan und Charlotte das Schulgebäude gar nicht zu sehen bekommen, denn noch bevor sie in die Weidenrutenallee einbogen, tauchte im Park plötzlich merkwürdige Gestalten in Astronautenanzügen auf, mit Glaskugelhelmen auf den Köpfen. Aus allen Ecken schlüpften sie hervor. Mehrere krochen aus den Büschen, die um den Ententeich herum angepflanzt waren. 5 oder 6 kamen durch das Eingangstor am Ende des Parks. Einer fiel aus der großen Linde, die hinter dem Ententeich am Kiesweg stand, und stieß ein dumpfes »Au, verdammt« aus. Sieben Gestalten kletterten aus dem dicken weißen Wagen mit der Aufschrift »Amt für Seuchen, Pilzbefall, Faulgase und ansteckende Tierkrankheiten. Einsatzfahrzeug.« Dann rollte dieser Wagen durch das Tor, blieb stehen und blockierte den Eingang. »Stehen bleiben und sämtliche Ansteckungsaktionen einstellen«, dröhnte eine Megafonstimme. Sie kam von einem dicken Mann, der auf dem Einsatzwagen stand und einen weißen Kittel trug. Ein dicker Mann mit kurzen Dackelbeinen. Die Astronautenanzüge kamen derweil immer näher. Sie bewegten sich langsam und watschelnd, und manchem von ihnen folgte eine neugierige Ente. Die Tiere ahnten, dass die Astronautenanzüge nicht gekommen waren, um Enten zu fangen, auch wenn die watschelnden Gestalten große Fangnetze in den Händen hielten. Jonathan und Charlotte aber konnten sich denken, wer mit den Fangnetzen gefangen werden sollte, und sie wussten nicht, wohin sie flüchten sollten. Jetzt war guter Rat teuer. Wieder dröhnte eine Stimme. Direktor Eisenbart war aus dem Einsatzfahrzeug gestiegen. Neben ihm stand Sportlehrer Würgel mit einem Megafon, in das er die Anweisungen des Direktors brüllte. »Ergebt euch! Ihr werdet nicht entkommen! Wir haben mit deiner Großmutter gesprochen, Charlotte. Deine Tricks sind bekannt. Sie werden euch diesmal nicht helfen. Hebt die Hände und ergebt euch!« Jonathan und Charlotte waren bis an den Rand des Ententeichs zurückgewichen und schauten sich nervös um. Plötzlich ertönten Sirenen. Feuerwehrfahrzeugsirenen. »Vergiss es«, rief Jonathan, »sie fallen nicht mehr drauf rein.« »Das bin ich doch gar nicht«, rief Charlotte zurück. Sie wies zur linken Seite des Parks, wo über den Kiesweg ein Löschfahrzeug mit Blaulicht nahte. Ein Fahrzeug mit Feuerwehrleiter und seltsamen Aufbauten. Und von der rechten Seite des Parks kam noch ein zweites dieser Fahrzeuge. »Gift und Galle«, rief Jonathan. »Tatsächlich. Am Steuer der Feuerwehrlöschfahrzeuge saßen Frau Gift und Frau Galle. Was hatten die vor?« Die Feuerwehrleitern hoben sich und Gestalten in Astronautenanzügen kletterten hinauf. Links eine und rechts eine. In den Händen hielten sie die Spritzdüsen von dicken Schläuchen. Wollten sie Jonathan und Charlotte mit Wasserwerfern jagen? Dann heulten die Megafonstimmen von Frau Gift und Frau Galle. »Betäubungsgas bereit! In 20 Sekunden beginnen! Dann Zielpersonen einsammeln und in Quarantänekammern stecken!« Jonathan und Charlotte waren verzweifelt. Hinter ihnen lag der Ententeich. Von links und rechts rückten Löschfahrzeuge mit Betäubungsgas heran. Im Halbkreis vor ihnen näherten sich 20 Astronautenanzüge mit Fangnetzen. Wohin sollten sie fliehen? In diesem Moment bereute es Jonathan am Morgen, keine Froschpille geschluckt zu haben. Er spürte ein mächtiges inneres Grummeln. Und wieder dröhnte ein Megafon, diesmal Direktor Eisenbart persönlich. »Das war's dann wohl. Das Amt für Seuchen, Pilzbefall, Faulgase und ansteckende Tierkrankheiten wird sich um euch kümmern. Nichtswürdige haben an unserer guten Schule nichts verloren. Los geht's!« Augenblicklich senkten sich die Spritzdüsen der Feuerwehrschläuche und eine vermummte Stimme rief »Achtung, jetzt!« Und dann, als es Jonathan vor Angst und Verzweiflung und Wut fast schwarz vor Augen wurde, spürte er es. Plötzlich wusste er, was zu tun war. »Hops, hinten drauf«, rief er. »Was?« Charlotte sah ihn verwirrt an. »Auf meinen Rücken, schnell!« Charlotte verstand. Sie hüpfte auf Jonathans Rücken und hielt sich im Huckepack fest. 0,05 Sekunden später zündete das Triebwerk. »Wusch!« Es knallte, dass den Enten die Schnäbel abfielen. Es rumste, dass die Astronautenanzüge mit Feuerwehrschläuchen von den Löschfahrzeugen purzelten und in den Teich stürzten und das Wasser inklusive der Entenkrütze betäubten. Es klapperte, dass der dackelbeinige Dicke auf dem Einsatzfahrzeug des Amtes für Seuchen, Pilzbefall und Faulgase und ansteckende Tierkrankheiten 2 Meter in die Höhe flog, dann niederfiel und durchs Fahrzeugdach krachte und mitten in der Quarantänezelle landete, in der Jonathan und Charlotte hatten landen sollen. Es fauchte, dass sich Direktor Eisenbart vor Schreck die Nase im Megafon verklemmte und sowohl Nase als auch Megafon beschädigte. Als er seine rote Nase endlich aus dem Megafon herausgezogen hatte, sah er nur noch einen winzigen Punkt am Himmel, einen Doppelpunkt. Er bestand aus Jonathan und Charlotte, aus Jo Raketenpo und Sascha Zinsel. Jonathan pupste den Pups seines Lebens. All die Energie der vergangenen Monate, die Klugscheißerei, die Quälerei, die Hänseleien von Bosco, Philibert und Schlegelfried, die fiesen Behandlung der Lehrer und all die Wut dieses Morgens machten aus Jonathan eine Rakete mit genügend Treibstoff, um bis zum Mond zu fliegen und zurück. Jonathan sauste auf einer schrägen Flugbahn, so dass sie den Park, die Schule, schließlich die Stadt hinter sich ließen. Immer höher ging es hinauf. Es zischte durch einen Schwarm verdutzter Zugvögel, die vor Schreck die Richtung wechselten und nicht in Spanien, sondern am Nordpol überwinterten. Juhu, fauchte die Rakete. Nach einigen Minuten, in denen es schneller und schneller voranging, näherte sich ihnen aus heiterem Himmel ein Ballon. Aber nein, stimmt ja nicht. Jonathan und Sascha näherten sich. Jonathan konnte dem Ballon nicht ausweichen. Sein röhrender Pups schob ihn zwar pfeilschnell voran, doch Jonathan hatte keine Ahnung, wie er seinen Flug steuern sollte. Sie schossen also schnurstracks auf das Ding zu, auf einen riesigen, gasgefüllten Ballon mit silberner Hülle. Die Hülle hatte die Form einer gigantischen Birne, auf der dicke Buchstaben geschrieben standen, von denen Jonathan und Sascha nur Tumrundul lesen konnten, bevor es Klatsch machte und Sascha so laut sie konnte »Festhalten!« schrie. Jonathan tat genau dies, mit Händen und Füßen. Sie waren nämlich zwischen Ballonhülle und Korb in die Lastleinen des Ballons geflitzt, wie ein Brummer in ein Spinnennetz. Und sofort schob der pupsende Jonathan den Riesenballon kräftig an. Der vorher so friedlich im Blau schwebenden silbernen Ballon ging ab wie eine gigantische Kanonenkugel. »Das ist Kult! Grüezi sie miteinander! Hanscheich verfloge!« Unter ihnen im Korb des seltsamen Ballons stand ein Mann, der eine lustige braune Jagdkappe auf seinem Kopf festhielt und lächelnd hinaufwinkte. »Festhalte! Der Wind ist derb aufgefrischt!« Sascha kicherte, als sie nach unten sah. Wer auch immer sich dort im Ballonkorb befand, es war ein Mensch ganz anderer Art als die bissig fies hinterlistigen Lehrer der Grundschule in Blähingen. »Er scheint zu glauben, es ist der Wind. Ich lach mich weg.« Dann sah sie zu Jonathan. »Lässt es schon nach?« Jonathan ließ noch immer tüftig Luft ab und der Ballon bollerte durch den Himmel. »Ich hoffe, es ist gleich vorbei«, gab Jonathan zurück. Er fühlte sich müde nach diesem Flug und er war froh, dass sie so glücklich gelandet waren. Ein Ballon war doch etwas sehr Friedliches. »Können Sie mich hören?« kam es von unten. Jonathan und Sascha winkten, um den neugierigen Ballonfahrer freundlich zu stimmen. Aber er machte gar nicht den Anschein, unfreundlich zu sein. Er winkte fröhlich zurück. »Vielleicht ist er schon lange allein unterwegs«, meinte Sascha. »Hoffentlich ist er nicht sauer, dass wir ihn vom Kurs abgebracht haben«, sagte Jonathan. Aber Sascha schüttelte den Kopf. »Nee«, lachte sie, »der doch nicht. Ich glaube, der findet jede Abwechslung prima.« »Wie geht's euch da oben? Ist frisch, gell? Sie händ's Birzebillitz weniger.« »Was hat er gesagt?« Jonathan blickte Sascha fragend an. »Ich glaube, er macht sich Sorgen, dass wir zu wenig anhaben wegen der Kälte.« »Da hat er recht«, gab Jonathan zurück. »Ich fange langsam an zu frieren.« Das war allerdings auch gut so, denn die Kälte ließ Jonathans Pupsenergie rasch sinken. Nur noch wenige Sekunden dauerte es, dann schwebte der Ballon wieder so friedlich und beschaulich am Himmel wie kaum 5 Minuten zuvor. »Endlich«, sagte Jonathan erleichtert, »was für ein Flug!« »Wo wir wohl sind?« »Am schönsten Ort der Welt, im Himmel«, jubelt Sascha. Dann blickte sie nach unten. »Hallo! Können wir zu Ihnen runterklettern? Der Wind hat aufgehört.« Sie kicherte und Jonathan verdrehte die Augen. Der Mann im Korb antwortete. »Kommet's nei hier, Platz gnu!« Vorsichtig hangelten sich Jonathan und Sascha an den Halteseilen herab. Und als sie auf den Boden des Balkonkorbes sprangen, standen sie vor einem Mann in braunen Knickerbockern, einer altmodischen braunen Jägerjacke und der braun karierten Jagdkappe, die sie schon von oben gesehen hatten. »G'stadde, Wendelinus, Wendelinus Sprüngli, ich bin oft Weltreis. Wie gart's Ihnen? Wer seid's und woher kommt's?« fragte er. »Seid's aus'm Flug gefalle? Es ist schönes Wetter heut. Hans euch ein Fenster aufgemacht im Flugi? Das ist gefährlich. Nein, nein, sagte Sascha und stellte sich Jonathan vor. Wir haben uns natürlich kein Fenster aufgemacht. Das ist in den modernen Flugzeugen ja gar nicht möglich, wissen Sie. Wir haben im Flugzeug aus Versehen, sie warf einen verstohlenen Blick zu Jonathan hinüber und knuffte ihn heimlich in die Seite. Aua, wir sind leider mit dem Schleudersitz hinaus katapultiert worden. Genau, sagte Sascha, der Schleudersitzbesitzer hat uns nämlich... Bevor Sascha Zinsel weiteren Unsinn erzählen konnte, trat ihr Jonathan auf den Fuß und fiel ihr ins Wort. Meine Schwester Charlotte ist noch ein bisschen durcheinander, sagte er hastig. Diese Schleudersitzsache war ziemlich turbulent, wissen Sie. Mir ist noch ganz schwindelig. Wir waren an Bord eines Düsenjägers. Ein Preis ausschreiben.
Dich ist kult.
Wendelinus Sprüngli nickte lächelnd, aber er guckte auch ein bisschen misstrauisch. Und Jonathan traten Schweißperlen auf die Stirn. Hoffentlich ließ sich Herr Sprüngli von seiner Geschichte überzeugen. Ein Preisausschreiben an der Schule. Wir haben den ersten Preis gewonnen. Einen Rundflug mit einem Düsenjäger. Und meine Schwester hat leider den Hebel für den Schleudersitz betätigt. Wumm! Und wir fielen plötzlich vom Himmel. Wenn Sie nicht gewesen wären... Wendelinus Sprünglis Blick wurde immer fragender. Er würde doch nicht auf die Idee kommen, den Ballon zu landen und sie beide der Polizei abzugeben, weil er ihrer Geschichte nicht glaubte. Jonathan schluckte nervös und fuhr fort. Als wenn Sie nicht gewesen wären, vermutlich sucht der Düsenjägerpilot uns immer noch. Er trat Sascha noch einmal auf den Fuß. Aua, was? Ich sagte, vermutlich sucht uns der Düsenjägerpilot immer noch. Vielleicht kann man ihn hören. Diese Flugzeuge sind ja so was von laut. Was? Fragte Sascha verdattert. Laut, wiederholte Jonathan. Düsenjäger. Und Wendelinus Sprüngli warf ihnen beiden nun Blicke zu, die schwer danach aussahen, dass er an ihrem Geisteszustand zweifelte. Mäuuu, kreischte es plötzlich. Endlich, Jonathan atmete auf. Endlich hatte Sascha kapiert. Wendelinus Sprüngli fuhr zusammen und drehte sich erschrocken um, suchte den Himmel nach einem vorbeiflitzenden Düsenjäger ab. Natürlich erfolglos. »Sind verdammt schnell, diese Dinger«, rief Jonathan. »Ja, und höllenlaut«, fügte Herr Sascha grinsend hinzu. »Ja, spinnet die«, schimpfte Herr Sprüngli und schwang wütend die Faust. »Sause des Düsiflügli, so nah beis Ballonli, spinnet die völlig!« Dann wandte er sich wieder an Jonathan und Sascha. »Und eich ham's ausgeworfe, ja, ische zu glaube, schmeißet's de Kinder auf die Erd, ausm Flügi!« »Das ist kult!« Er schüttelte den Kopf. Dann wies er auf einen kleinen Tisch, einen Holzwürfel in der Mitte des Korbes, auf den eine braun karierte Decke lag mit einer appetitlichen Auswahl an Käse, Brot und Wurst darauf. Offensichtlich hatte Herr Sprüngli gerade gefrühstückt, als ihm die zwei unerwarteten Gäste zuflogen. »Mögt's was esse? Ich ha grad angefange. Wollet's Speise?« »Setzt euch, langt's zur, s genug da!« Sascha und Jonathan nahmen die Einladung zu einem zweiten Frühstück im Korb des Ballons gerne an. So ein Raketenpupsflug war eine höchst anstrengende Sache. Vor allem für Jonathan. Nebenbei und mit vollem Mund erzählten sie Wendelinus Sprüngli, dass sie aus Blähingen seien. Nach dem Flug mit dem Düsenjäger hätten sie aufbrechen wollen nach Indien. Dorthin seien ihre Eltern gereist, um den Maharaja von Purpur bei einer geheimen Sache zu beraten. So geheim, dass sie selbst keine Ahnung hätten, worum es da ging. »Das ist kult«, meinte Wendelinus Sprüngli mindestens 15 Mal. Beim Namen Maharaja von Purpur zog er nur einmal verwundert die Augenbrauen hoch. Aber dann dachte er sich, dass es schon stimmen könnte, wer aus einem Düsenjäger vom Himmel fiel und in einem Ballonkorb landete, dessen Eltern berieten vermutlich tatsächlich einen Maharaja von Purpur in höchst geheimen Geheimangelegenheiten. Da passte es auch ganz gut, dass Wendelinus Sprüngli mit seinem Ballon auf Weltreise war. Das Wort Tumrundu, das Jonathan und Sascha hatten lesen können, bevor sie in die Leinen des Ballonnetzes gesaust waren, hieß vollständig Weltumrundung. Vollständig, vollständig hieß es sogar Wendelinus Sprünglis Weltumrundung. Diese Worte waren in der Art einer Banderole um die dickste Stelle der dicken Riesenbirne geschrieben. Indien lag auf jeden Fall auf Wendelinus Sprünglis Route. Und wenn er die Kinder bis Indien mitnehmen konnte, würde er das gerne tun. »Fahre mir, Radibuzno Indie«, rief er.